Deutschland liegt genau so, dass quasi im Norden von Deutschland früher vorwiegend Roggen angebaut wurde und im Süden vorwiegend Weizen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Nachtschicht Nummer 60. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt, wie in der letzten 59 Folge auch, der wunderbare David Haas. Hi, hallo. David.
Hi, Ingmar.
Wir haben heute ein Thema, da freue ich mich echt sehr drauf. Brotkultur, oder wie haben wir es überschrieben? Brot, Grundnahrungsmittel, Mythos, Kulturgut.
Finde ich gut, ja. Richtig geil. Passt auf jeden Fall. Hey, wir sind ein 5-Sterne-Podcast und zwar jetzt auch bei Spotify. Man kann bei Spotify jetzt auch bewerten.
Ah, wusste ich gar nicht.
Und wir haben sage und schreibe, ich gucke gerade nebenher, deshalb hänge ich am Handy. Wir haben 30 Bewertungen und alle mit 5 Sterne. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank und klickt mal fleißig auf 5 Sterne. Das geht jetzt seit neuestem, habe ich das kürzlich mal entdeckt. Und wir haben schon 30 5-Sterne-Bewertungen. Also vielen herzlichen Dank.
Sind da auch Kommentare dabei, oder?
Nee, nur Sterne-Bewertungen.
Okay.
Also von dem her bewertet mal fleißig. Und unsere Mit-Podcast-Kollegen, die es da so gibt, die haben alle weniger. Also von dem her möchte mir gerne unsere 5-Sterne behalten, wenn es geht.
Das ist natürlich ein hohes Level.
Ja. Mensch, Ingmar, erzähl mal, du bist in Stuttgart geboren, ist das richtig? Hatte hier so auf dem Schirm, könnte sein.
Hast du das jetzt extra aufgeschrieben?
Ich habe mir das extra aufgeschrieben, dass der Ingmar in Stuttgart geboren ist.
Das war jetzt ein Seitenhieb auf unseren Ausflug letzte Woche nach Stuttgart. Ich habe das ein bisschen betont, gell, dass ich ein echter Stuttgarter bin. Ja, ich bin tatsächlich in Stuttgart geboren.
So ein, zwei Mal hast du erwähnt, ja, dass du in Stuttgart geboren bist, ja.
Ja, und die ersten 10 Jahre im Remstal aufgewachsen, also nicht weit weg von Stuttgart, deswegen fühle ich mich also ein bisschen als Stuttgarter.
Ja.
Dafür habe ich mich erstaunlich oft verfahren in Stuttgart.
Ja, gut, aber das ist auch keine Kunst, in Stuttgart sich zu verfahren, das passiert, glaube ich, jedem. Das passiert, glaube ich, sogar im Stuttgarter, also.
Wir waren beim Königsbeck und bei der Protik, wir haben es ja in der letzten Folge angeteasert. David, erzähl mal, wie beeindruckt warst du auf der Skala von 1 bis 10?
Gut, sehr gut. Also Königsbeck, super.
Gut gibt es aber nicht auf der Skala von 1 bis 10.
Ja, dann 12. Nee, aber das war echt, also es war wirklich cool. Wir waren ja erst beim Königsbeck. Und ich hatte den tatsächlich nicht so wirklich auf dem Schirm. Also ich habe dann einfach nur so ein bisschen verfolgt halt, mal war mal auf der Website. Aber ich habe den ja nicht mal auf Insta gefolgt oder so. Und ich war brutal geflasht, ein wunderschöner Lade, coole Konzepte. Er selber ist ja ein unfassbar cooler Typ und hat sich auch echt Zeit genommen und das war richtig, richtig cool.
Das war richtig cool, ja, weil ich hatte uns ja vorher angemeldet, aber er hat schon geschrieben, Simon hat zu der Zeit Brezeln, aber er hat sich, wie du sagst, trotzdem Zeit genommen, das war echt cool. Und er wird auch demnächst auf dem Ofenbänkle Platz nehmen. Genau, der Francesco, gebürtiger. Aber ich weiß gar nicht, ob er in Italien geboren ist, aber sein Vater ist auf jeden Fall Sizilianer,
genau,
gebürtiger. Ja. Und macht eine schwäbische Bäckerei, macht nach Auszeichnung die beste Brezel Stuttgarts. Richtig cooles Konzept, wie du sagst, mit dem offenen Lade und vor allem halt so mega transparent und Qualität steht an oberster Stelle. Was mich total beeindruckt hat, und ich weiß nicht, ob es das in Deutschland nochmal gibt, er macht Biolandqualität komplett, also 100%. Er hat den ganzen Tag offen, er backt den ganzen Tag über frisch und hat Brezeln und also alles in Bioland-Qualität in einer Qualität, die seinesgleichen sucht. Und ich weiß, was das heißt, wenn man den ganzen Tag über backt, immer die, also eine relativ konstante Qualität, und ich sehe es ja, ich habe es auf seine Bilder schon gesehen und ich war auch so schon mal ein, zweimal bei ihm, dass das relativ gleichmäßig ist und das in Bioland-Qualität ohne irgendwelche Hilfsmittel, also kann ich nur meinen Hut ziehen. Genau, wir sind ja auch Bioland zertifiziert, aber nicht durchgängig, so wie er. Mhm. Also und gerade im Kleingebäckbereich ist es eben sehr anspruchsvoll, mit Biolandmehle zu arbeiten und wie gesagt, ohne sämtliche Hilfsmittel. Also Francesco, ich ziehe imaginär meinen Hut und ich freue mich mega, wenn er aufs Ofenbänkle kommt. Der hat, als er uns die Backstube zeigt, hat da schon ein, zwei Kostprobe abgelassen von dem, was er so denkt, wie er tickt, was er schon so auch für einen Lebenslauf hat.
Mhm.
Ja. Genau, also da könnt ihr euch richtig drauf freuen auf die Folge.
Ja, also interessant, also er war ja tatsächlich, und das können wir ja schon mal vorne wegnehmen, er war in der Modebranche und hat dann festgestellt, dass es doch nicht das ist, was er möchte und dachte so, was liegt näher als, er will sehen, was er macht und was liegt näher als die Bäckerei von seinem Vater. Und also auch eine coole Story, also das mit Sicherheit eines Ofenbänkle würdig.
Ja, absolut.
Absolut.
Also, absolut, ja. Und wie man dort auch, also wir waren ja um 10:30 dort und dann irgendwie Kaffee und Cappuccino. Du warst ja von dem Milchschaum so begeistert.
Richtig gut, ja.
Butterbrezeln und süße Stückle. Wir haben uns echt, also wir haben es uns gut gehen lassen.
Auf jeden Fall.
Also war echt beeindruckend.
Ja, und halt auch eine wunderschöne, der Lade ist bis aufs letzte Detail durchgedacht. Ich bin ja auf Toilette und habe dann gesehen, so die Männle, das also Junge und Mädchen, Bub und Mädle.
Ja.
Und dann hatte die als Kopf dann das Logo so und das war echt alles einfach nur super schön gemacht. Also wirklich, wirklich cool.
Ja, absolut. Ja,
voll. Ja. Und danach ging es weiter in unsere große Stuttgarter Reise, also in deiner Heimatstadt sozusagen. Und dann waren wir noch in der Boutique.
Ja. War auch mega beeindruckend, also total. Die Sophie und der Julius, die Boutique jetzt im Juni letzten Jahres 2021 gegründet haben, auf Mini-Fläche, also knapp über 50 Quadratmeter Backstube und Lade zusammen. Das muss man erstmal hinkriegen. Und tolle Produkte, tolle Leute, total sympathisch auch. Die Backstube direkt hinter dran. Ja, auch Sophie hat sich mindestens so dreiviertel Stunde Zeit genommen, wir haben uns einen Kaffee getrunken vor der Tür. Das war richtig cool. Also ja, und sehr beengt halt. Alles mit Sauerteig, das ist wiederum auch sehr beeindruckend. Also selbst Brioche oder die Zimtschnecke mit Sauerteig, also mit einem Madre wahrscheinlich, mit einem Weizensauerteig, mit einem festen gelockert, also ohne Hefezusatz, mega.
Ja, total. Und die Qualität war halt auch der Hammer. Wir haben ja danach bei dir noch die Brotverkostung gemacht und haben alles mal durchprobiert. Und das war einfach alles super lecker. Also echt richtig gut.
Was mich nachhaltig beeindruckt hat, war, dass Beko, also wenn die Lieferung kommt, die können ja auch Obeck-Ware durchs Fenster reinliefert.
Ja, ja.
Das war krass.
Ja, aber krass. Also ich habe noch nie so eine kleine Backstube gesehen. Und ich meine, die von meinem Vater ist ja schon groß, aber stimmt, das war
die
echt,
ist größer. Ja.
Die ist viel größer. Ja. Also mein Vater seine ist dagegen Großbäckerei. Das ist schon Wahnsinn. Also echt, echt beeindruckend, was da geht. Aber auch krass, also es waren in beide Bäckereien waren immer mega viel los in der Zeit, wo wir da waren. Also es ist wirklich, wirklich beeindruckend, wie die Qualität auch angenommen wird.
Voll. Und
also echt cool.
Und was ich auch cool finde, ist, dass auch unter die jungen Bäcker, finde ich, auch so eine Offenheit da ist. Also Francesco und ich haben ja gleich über Lehrlingsaustausch gesprochen. Mega. Also auch mit Sophie und Julius null irgendwie das Gefühl gehabt, dass ihr irgendwas nicht sagen wollt oder mit auf die Fotos machen. Und Sophie wird auch definitiv in den Podcast kommen oder beides, weiß ich gar nicht. Also richtig cool. Ja, das macht echt Laune und finde ich echt eine tolle Entwicklung.
Ja, voll, voll. Und das war es früher halt auch nicht. Früher war das so, du darfst ja nicht in meine Backstube, du darfst ja wohl nicht sehen, was ich hier mache. Und aber die haben ja alles gezeigt und alle erzählt, wie sie es machen. Und das war echt richtig, richtig cool. Also an dieser Stelle, falls ihr uns hört, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich echt cool. Ein wunderschöner Tag und echt beeindruckend.
Ich habe zwei Feedbacks dabei. Genau, eins von der Martha. Hallo Ingmar, David, ich bin absoluter Fan eures super tollen Podcasts, gell, steht hier wirklich. Die Leute-Folge war echt krass, also sie meint die Folge über die Ausbildung vorletzte Woche. Vor allem, was die Renate berichtete, hat mich sehr an meine Schwester erinnert, die in den 70ern eine Ausbildung zur Bäckerei-Fachverkäuferin gemacht hat. Außer, dass sie zu Hause schlafen konnte, war die Situation sehr ähnlich. Sie hat danach noch Krankenschwester gelernt, weil sie in dem Beruf keine rosige Zukunft sah. Ja, das ist nicht verwunderlich. Gut, dass sich da heute einiges ändert oder sich noch ändert. Früher hätte ich mir auch nicht vorstellen können, Bäcker zu werden. Heute wäre es vielleicht anders. Aber ich bleibe doch lieber Hobbybäckerin. Siehe Foto Haselnuss-Mohnbrötchen Homestyle. Also richtig schöne Fotos im Anhang. Oder schönes Foto. Vielen Dank, Martha, für dieses Feedback. Dann habe ich ein Feedback vom Michael, der uns auch unheimlich tolle Fotos geschickt hat von Vesperstange und Hefewasserbrot und Olivenfeta-Ring als Stange gebacken. Und genau, also er ist auch total begeistert vom Buch und auch von vom Podcast. Und ihn interessieren besonders die Rezeptfolge, aber auch die Gäste sind sehr interessant. Und er interessiert sich sehr fürs Thema Ausbildung bzw. Meisterpflicht. Er hat letztes Sommer seinen Meister als Brauer und Melzer gemacht. Obwohl es in dem Handwerk keine Meisterpflicht gibt, aber einfach um sich selber weiterzubilden. Und manche Stelle in der Brauerei kriegt man tatsächlich eben nur als Meister. Und in der Brauerei ist ja so ähnlich wie bei uns, diese Craft-Bier-Bewegung. Er findet es auf der einen Seite gut, dass da so ein Ruck durch die Brauereilandschaft ging, ähnlich wie es bei uns gerade ist, mit den Quereinsteiger. Aber auf der anderen Seite sagt er, ist er der Meinung, wenn man im Lebensmittelbetrieb was aufmachen will, sollte zumindest eine kleine Ausbildung und Prüfung stattfinden. Letztendlich regelt der Markt selber im Endeffekt, es reicht eben manchmal doch nicht einfach mal drauf loszubrauen. Ja, so ist es in der Bäckerbranche ja auch. Es gibt ja auch eine Prüfung, auch für die Quereinsteiger. Und genau, er hat so ein bisschen mitgenommen, dass eher die Ausbildung und Prüfung erneuert werden sollte. Genau, das haben wir auch letzte Woche, glaube ich, besprochen, dass das ja demnächst jetzt auch stattfindet. Ja. Genau. Und ja, wie gesagt, er hat einige Bilder noch in der Anhang gehängt und sagt da auch noch was zum Thema, dass wir die Bäckereimodus jetzt zulassen, findet er super. Mhm. Und ja, genau.
In welcher Brauerei arbeitet er denn?
Hat er gesagt? Nee, hat er nicht geschrieben. Genau, er kommt gar nicht so weit weg von hier, aus Bad Rappenau. Da gibt's doch sogar eine Brauerei, oder?
Boah, gute Frage. Ja, aber wir freuen uns auf jeden Fall mal über das Probebier.
So. Daher weht der Wind.
Ja,
ja klar. Wobei, ja, ich bin ja gar nicht so der Biertrinker.
Ja, wobei, das müssen wir jetzt ja ändern. Du hast ja schon gesagt, du willst dem Wein annähern.
Hm? Ja, aber ich mache ja gerade so eine Challenge, 70 Tage ohne Alkohol, ohne, aber das ist bei mir eh kein Problem, aber ohne Süße, ohne Süßes.
Hm.
Das ist hart. Da habe ich gerade schon ein bisschen zu kämpfen, muss ich gestehen. Aber,
das glaube ich, ja.
Ja. Und was er auch noch schreibt, genau das noch als Abschluss zum Thema Food Waste. Es gibt auch noch die Möglichkeit, aus altem Brot Bier zu machen. Das ist ja auch was ich unbedingt mal gerne machen hätte. Also wenn jemand zuhört, der zufällig eine Brauerei hat und Bock hat auf so ein Projekt, ich kenne ein, zwei Kollegen, die das machen und ich finde das mega. Also da hätte ich auch mal Bock drauf, irgendwie was Regionales zu machen. Genau, Reinheitsgebot ist dann zwar nicht mehr ganz eingehalten, aber das ist halt ein anderes Riesenthema, hat er geschrieben.
Ah, auf diesem Wege auch mal reinbracht, auch gut.
Ja, ja, voll.
Ich habe auch noch schon was dabei und zwar hat mir gestern der Benni, ein treuer Hörer, geschrieben, hallo David, ich wollte mal den Pizzagott fragen, also er redet von mir. Ob du einen Schieber aus Holz oder Metall hast, ja.
Pizzagott.
Okay. Auf jeden Fall haben wir dann ein bisschen hin philosophiert und zum Schluss schreibt, und deshalb fand ich das so erwähnenswert, PS, gibt es eigentlich einen Bäckergruß, sowas wie Glück auf bei den Kumpels unter Tage? Ich habe dann geschrieben, hey Benni, soweit ich weiß, gibt es keinen Bäckergruß, aber wir können es ja mal mit Teig auf versuchen, bla bla bla. Dann habe ich geschrieben und drunter habe ich geschrieben, in diesem Sinne ein fröhliches Teig auf. Gibt es da was?
Nee, gibt's nicht, oder? Also ich weiß gar nichts, nee, glaube ich nicht.
Okay, also wir sammeln Vorschläge, solange bleiben wir mal bei Teig auf.
Teig auf, okay.
Also der Bäckergruß ist, guten Morgen, und das ist meistens recht grummelig.
Du hast Lacher, gell? Wir haben jetzt gerade Nachmittag, als wir die Folge aufnehmen, ist mir jetzt gerade wieder passiert. Ich lege mich ja immer mittags hin, logischerweise, und habe, bevor ich dann hier zu dir losgefahren bin, habe ich mir noch einen Kaffee im Laderaus gelassen und laufe so in den Laderei, guten Morgen, ey, und habe es gar nicht gemerkt. Erst so, als mich ein Kunde so ein bisschen irritiert anguckt hat, voll peinlich.
Ja, aber es ist immer so, war bei mir früher auch so, als ich noch Bäcker war, war das auch so, sobald du wach warst, war halt guten Morgen, ja, weil du stehst halt auf. Ja.
Manchmal mache ich es auch bewusst mit einem kleinen Lächeln und sage mittags guten Morgen, weil ja, es ist, wir sagen nachts guten Morgen, wenn wir in den Backstub gehen, egal ob es abend oder ob es noch irgendwie abends ist und ja.
Okay, na gut.
Weil es gerade so gut läuft, ich habe noch ein Feedback mitgebracht, ich hau noch eins raus, weil das kam nämlich heute und das finde ich nämlich so witzig.
Gönnen wir
uns. Das gönnen wir uns heute. Genau, zum Thema Bewertung bei Spotify. In dem Fall meint er wahrscheinlich die Kommentarfunktion bei Apple oder Apple, bei Podigy. Ja. Da ihr ja die Kommentarfunktion nicht so pralle findet, hier also eine Mail vom Sebastian übrigens. Ich bin durch Zufall über euren Podcast gestolpert, da ich seit circa einem Jahr jetzt auch backe. Ich muss sagen, dass es eine große Freude ist, euch zuzuhören. Ich musste die letzten zwei Wochen zweimal beruflich nach Berlin und die Zeit verging mit euren Folgen wie im Flug. Eventuell auch mal eine Idee für das Ofenbänkle. Ava Zelig, weiß nicht genau, wie man es ausspricht, von Aera Brot in Berlin, die kenne ich auch, also zumindest aus Social Media. Sie backt ja nur glutenfrei. Ich hoffe, dass ich irgendwann einmal bei Ingmar in der Backstube vorbeischauen kann. Und jetzt das Witzige, eine letzte lustige Anekdote. Als meine Frau heute zu meinem Geburtstag den typischen Happy Birthday Song von Stevie Wonder nicht gefunden hat, wurde einfach schnell euer Podcast gestartet.
Auch gut.
Ja, auch sehr geil. Cool, oder? Sehr, sehr cool.
Ja, also bei Apple haben wir auf jeden Fall 4,9 Sterne.
Oh. Wir schwächeln.
Ey. Wer war die so? Nee, Spaß, alles gut.
Ja, 4,9, das ist dann vielleicht eine 4-Sterne-Bewertung, wenn wir Glück hätten.
Ja, 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 naja.
Bitter.
Ja, mir hört auf, das war's.
Eigentlich schon, okay.
Ich kann es nicht mehr, ich ertrage das nicht.
Und runter können wir nicht von unserem Anspruch.
Nee, auf jeden Fall nicht, nee.
Ich habe am Wochenende wieder gekocht, David.
Oh, was gab's?
Leberspatze.
Oh.
Kennst du das?
Ja.
Richtig lecker.
Wie hast du die gemacht?
Leber. Ja. Also von meinen Schwiegerleuten, echte eigene Leber. Also.
Von deiner Schwiegermutter, okay. Ja, okay. Ja.
Nee, natürlich nicht von meiner Schwiegermutter, aber meine Schwiegerin hat Landwirtschaft.
Ja.
Oh Mann, ey. Ich habe es, wo ich es ausgesprochen habe, selber gleich, dass das nicht ganz passt. Durch die Fleischwolf-Klasse.
Ja.
Und dann, das riecht ja schon speziell, Leber, aber ich mag es eigentlich. Genau, und dann ein Spätzleteig quasi, dann die Leber drunter und dann richtig handgeschabt.
Oh wow,
handgeschabte Spätzle übers Brett.
Okay.
Ja.
Ich sehe den Vorteil von handgeschabte Spätzle ehrlich gesagt nicht.
Oh doch.
Echt, wo denn?
Ja, die sind ja nicht so gleichmäßig wie drückte.
Ja, ja, schon, ja, aber.
Ja, das schmeckt irgendwie viel besser. Die
Quatsch.
Doch. Und bei Leberspatze geht es auch nicht anders, weil du kriegst es nicht durch den Drücker.
Okay.
Weil durch die Leber halt. Die ist ja nicht, ja. Die ist ja nicht ganz fein, sondern das ist ja so ein bisschen, ja, stückig noch. Und hast ja noch irgendwie Zwiebeln drin und so.
Aber steht es im Verhältnis? Also jetzt mal ernsthaft. Ganz normale Spätzle.
Ja, ich meine, wenn ich jetzt Spätzle mache, Dad, für den Alltag würde ich sie auch nicht handschaben. Aber erstens war es sonntags und zweitens, bei Leberspatze geht es nicht anders. Aber wenn man Zeit hat, finde ich handgeschabte 10-mal besser.
Es hat schon Style,
wenn man die so.
Ja, voll. Ja, ja, voll. Das schon, ja. Wobei, ich bin so der Drücker. Das,
du bist der Drücker?
Ja, voll.
Und das Coole war, und da habe ich so ein bisschen Kindheitserinnerungen gehabt. Eine Kinderhin mit, oder mein Sohn hat mitgekocht. Und dann ist mir das so gekommen, wenn wir als Kinder früher bei meiner Mutter geholfen haben zu kochen. Und Leberspatze ist ja was Schwäbisches wahrscheinlich, oder? Was Spatze. So, und dann Maultasche hat meine Mutter früher immer selber gemacht. Und hat das deine Mutter früher auch selber gemacht?
Was?
Maultasche?
Nee, meine Oma.
Und dann ist es ja so, da wird ja die, also der Nudelteig, dann kommt die Füllung, dann wird er zugeklappt, dann wird es so abgerädelt und dann wird es ja der Länge nach einfach in so Tasche geschnitten. Ja. Ja? Und da gab es dann immer Randstücke.
Ja.
Bei euch auch?
Ja.
Und meine zwei Brüder und ich, wir sind dann zu dritt immer quasi am Tisch geguckt und haben gewartet, bis meine Mutter dann die Randstücke abgeschnitten hat. Das war dann ein Riesenberg. Und wir waren ja viele Kinder. Das heißt, wenn meine Mutter, und die hat auf Ostern immer Maultasche gemacht. Also von Karfreitag bis Ostersonntag gab es immer nur Maultasche bei uns. Oder vielleicht sogar von Gründonnerstag, das weiß ich gar nicht genau. Drei oder vier Tage lang, das waren irre Menge, die da gemacht hat. Und das, dementsprechend sind natürlich auch viele Randstücke zusammengekommen, aber das ist so voll die Kindheitserinnerung für mich gewesen. Und irgendwann hat meine Mutter dann das optimiert und hat keine Randstücke mehr gehabt.
Oh nein.
Das war voll bitter.
Das ist echt bitter, ja.
Und dann hat kein Mensch mehr beim Maultasche machen helfen wollen. Das war so eine Kindheitserinnerung, die mir beim Kochen mit meinem Sohn am Sonntag.
Ach, sehr cool.
Kam und hab gedacht, das muss ich hier mal noch zum Beste gebe.
Weißt du, was ich bei mir, weil du gerade über Leberspätzle sagst, du hast die dann als Suppe gegessen, oder?
So,
oder
wie nee, also genau, also wenn wir die machen, dann machen wir sie entweder als Suppe oder halt so mit Kartoffelsalat dazu. Ja. Genau, aber wir haben sie dann noch anbraten, das ist noch so die dritte Alternative. Das war, also so esse ich sie am liebsten.
Okay.
Ja.
Bei mir kam es am Samstag, war ich irgendwie so, was koche ich jetzt? Keine Ahnung, ich war mit meiner Tochter allein. Dann habe ich gedacht, ach komm, ich mache Grießklößle.
Das, ach, mega.
Das mache ich auch total gern. Ja. Ich liebe das. Das ist super einfach so und schmeckt einfach super lecker. Ja. Richtig gut.
Unsere Kinder lieben das ganze arg.
Es ist auch überragend, ja. Also wirklich top.
Da gab es ja bei Hansi Reber mal in seinem Genusskühlschrank so ein Klößchen-Mix mit Grießklößchen, Markklößchen und weiß gar nicht mal, was waren es, die zwei oder so, auf jeden Fall. Unsere Kinder haben das dann auch mal geliebt und die haben ihn dann mal gefragt, ob er ihnen mal einen großen Beutel voll macht. Und den haben wir dann eingefroren und immer halt irgendwie so, wenn man was braucht hat, Grießklößchen-Suppe gemacht. Ich habe gesehen, du hast Handsemmeln gemacht am Wochenende.
Ja.
Sah gar nicht so schlecht aus.
Ja, es wird langsam. Also unter meinem Foto auf Insta hat jemand runtergeschrieben, wie viele muss man machen, damit sie gut aussehen. Dann habe ich nur runtergeschrieben, man sagt 10.000 Stück, für mich fehlen nur noch 9.700 irgendwas zur Perfektion. Das war eine spontane Aktion. Ich dachte mir so, Mensch, Sonntagmorgen, ich war früh wach, was machen wir? Da habe ich gedacht, Mensch, so Handsemmel wäre ganz cool. Und habe ich da auch wieder das Rezept vom Christopher Lang genommen. Ja. Und wird langsam, also wird immer besser, ja. Also ich habe natürlich nur das fotografiert, was einigermaßen gut aussah.
Ja, das denke ich mir schon.
Wie immer halt.
Das Schönste rauszuziehen.
Ja, genau. Aber ja, es wird. Ich bleibe da dran. So, wenn ich dann in Rente gehe, kann ich richtig gute Handsamen machen.
Ich habe noch zwei Abschweifthemen, aber die können wir vielleicht ans Ende stellen, oder?
Ja, let's
go. Damit die Leute dranbleiben. Machen wir so ein bisschen Anteasern. Also Stichwort Holzbackofen
und
Stichwort Storch.
Oh, okay.
Also, aber jetzt steigt man ins Thema ein.
Ja, du.
Und alle, die dranbleiben, kriegen auch noch zwei Abschweifthemen.
Ja. Ich wollte schon fragen, wo bist du nochmal geboren? Ich weiß es
nicht. In Schwäbisch Hall.
Okay, gut.
hätte man das auch geklärt. Thema Brotkultur. Ich habe echt bei der Vorbereitung auf die Sendung, auf die Folge, habe ich echt ab und zu Gänsehaut gehabt, weil Brot einfach so ein unfassbar geiles, darf man das hier sagen? Man sagt das, glaube ich, zu oft, ein unfassbar spannendes Lebensmittel ist und einfach total mit so viel Emotionen behaftet. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert sagen wir auch im Brotsommelier-Kurs letztes Jahr haben wir da viel dazu gemacht und das war ja auch ein Thema, das mich sehr angetrieben hat, Brotsommelier zu machen, zum Thema Geschichte von Brot. Und ich habe nochmal genau das rausgeschrieben, wie alt ist Brot eigentlich? Und habe festgestellt, dass Brot entgegen vieler Annahme, dass sich die Menschen vor viele tausend Jahren ausschließlich von Fleisch und Früchte ernähret, haben italienische Forscher herausgefunden, dass vor 30.000 Jahren Steinwerkzeug als Mörser schon genutzt worden ist. Also die haben da irgendwie so ein Steinwerkzeug gefunden und haben das genau untersucht. Und anscheinend haben sie sogar Stärkereste an dem Mörser entdeckt. Okay, kann ich mir jetzt, weiß ich nicht, wie man sowas noch nach 30.000 Jahren feststellen will, aber okay. Genau, und das war vor 30.000 Jahren. Also das heißt, vor 30.000 Jahren haben die Menschen sich schon von Getreide ernährt und wahrscheinlich noch als Getreidebrei. Und dann ist halt mal so ein Mensch vor 22.000 Jahren, schätzt man, so ein Getreidebrei auf einen heißen Stein, hat dann halt umgeschmissen, der Tippel. Und dann ist das halt getrocknet oder gebacken worden. Und dann haben sie gemerkt, okay, das schmeckt ja auch lecker. Und so wurde das Fladenbrot wahrscheinlich erfunden. Und da die Menschen zu der Zeit noch nicht sesshaft waren, war das Fladenbrot halt auch saugeschickt, weil es hat gleichzeitig als Besteckersatz gedient. Und konnte man halt im Rucksack mitnehmen.
Ja.
So ein Fladenbrot, gell, steckst du halt hinterein in den Rucksack. Und hält sich halt auch. Genau. Dann denkt man, dass man so vor 11.000 Jahren ungefähr der Getreideanbau entdeckt hat. Vermutlich, weil irgendwie so ein mühsam gesammelter Vorrat aus Grassamen feucht worden ist und gekeimt hat. Und dann sind die Menschen sesshaft geworden. Die ersten Siedlungen sind entstanden, auch Berufe, Spezialisierungen, der Handel und das Geld. Und so kann man eigentlich sagen, dass Brot der Ursprung der menschlichen Zivilisation und Kultur ist.
Cool.
Schon cool, oder?
Wahnsinn, ja.
Und seit 6.000 Jahren, so vermutet man, gibt es quasi, also das Brot ungefähr, nicht ganz so vielleicht wie heute, aber gelockerte Brote. Also die Ägypter haben das tatsächlich erfunden. Vermutlich haben sie einfach halt einen Teig stehen lassen, der dann gegärt hat und dann trotzdem noch abgebacken wurde, weil man, ja, war ja wertvoll und kostbar. Und dann hat man gemerkt, Mensch, das schmeckt irgendwie noch besser.
Krass, 6.000 Jahre, wenn du das so überlegst. Ey, wir leben jetzt im Jahr 2022 und weißt du, wie man, also das geht ja schon über unsere Zeitrechnung hinaus, weit drüber hinaus.
Voll.
Also wirklich verrückt.
Ja, also total. Also finde ich auch echt total beeindruckend und ja, das ist das Coole auch an Brot einfach. Dann habe ich mal noch ein bisschen recherchiert zum Thema Brotkultur in Deutschland. Wir haben ja in Deutschland eine spezielle Brotkultur. Es gibt 3200 Sorten. Oder man nennt es Brotspezialität im Deutschen Brotregister. Die deutsche Brotkultur sollte nämlich zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt werden. Und aufgrund dieser Anstrengung hat man, das habe ich glaube ich ja schon mal erzählt, die Brotsorte mal gezählt und man konnte die anmelden. Und genau, es ist jetzt kein immaterielles Weltkulturerbe, aber es ist auf der Liste der immateriellen Kulturgüter.
Okay. Und man sagt natürlich, so wie wir es alle, die Dunkelziffer ist viel höher.
Ja, die Dunkelziffer ist viel höher. Mag sein, aber bei 3200 finde ich schon ganz schön krass. Also
Wahnsinn,
ja. Ich weiß nicht, wie stark die sich voneinander unterscheiden. Ich habe da noch nie mal genau recherchiert. Und dann ist auch interessant, das wusste ich auch lange nicht, das habe ich auch im Sommelierkurs gelernt, dass die Vielfalt in Deutschland durch die Geografie hauptsächlich mitkommt. Also Deutschland liegt genau so, dass quasi im Norden von Deutschland früher vorwiegend Roggen angebaut wurde und im Süden vorwiegend Weizen. Alles, was unterhalb von Deutschland kommt, da wird dann ja fast nur noch Weizen anbaut und weiter oben halt nur noch Roggen. So, und Deutschland vereint das alles so quasi durch die Lage, durch die geografische Lage. Und das finde ich mega spannend. Bis 1960 war Roggen übrigens das dominierendere Getreide in Deutschland. Dadurch ist der Roggensauerteig bei uns halt sehr populär geworden. Warum, erzähle ich gleich noch was dazu. Übrigens, heute wird 10-mal mehr Weizen verbacken oder angebaut als Roggen. Also Weizen hat Roggen deutlich überholt inzwischen. Okay. Genau, und zum Thema Roggensauerteig auch noch. Warum hat man denn dann überhaupt gebraucht? Also der Unterschied zu anderen Ländern ist, wo ja oft Weizensauerteig eingesetzt wird, gerade im mediterranen Bereich, dass man Roggensauerteig gebraucht hat, um Roggen überhaupt backfähig zu machen. Also so haben wir das ja auch noch gelernt in der Schule, dass man ohne Sauerteig Roggen gar nicht backen kann. Weil Roggen sehr aktive Amylasen hat, also Enzyme, die einfach, ja, wollen ja nicht zu theoretisch werden, aber sehr aktiv sind, und wenn man es nicht schafft, den pH-Wert zu senken, um die Amylase, also die Enzymaktivität zu hemmen, dann kriegt man kein Brot raus, sondern dann gibt es eine total glitschige Krume. Und deswegen brauchte man früher Sauerteig, um überhaupt mit Roggen backen zu können. Genau, also ich kann das noch viel genauer erklären, aber das, ja, glaube ich, reicht zu Ordnung. Du guckst schon so gelangweilt.
Nein, alles gut. Ich höre da gespannt zu.
Heutzutage muss man aber dazu sagen, dass die Züchtung dazu geführt hat, dass Roggen eigentlich auch ohne Sauerteig backfähig ist. Aber das erklärt so ein bisschen, warum Roggensauerteig in Deutschland so populär ist, während Weizensauerteig sind ja so ein bisschen nicht so die Cracks. Ja, da sind andere Länder weit, weit vorne. Aber für uns war Sauerteig eben nicht immer nur Triebmittel und Aromageber, sondern halt auch technologisch sinnvoll.
Ja, okay.
Finde ich auch mega spannend. So, und dann hat noch dazu geführt, dass es so viele Brotsorte gibt, die Kleinstaaterei des Mittelalters. Also es gab Herzogtümer, Königreiche, Großherzogtümer und so weiter. Und jeder hat so seine eigene Brotspezialität irgendwie gehabt. Ist auch okay. Cool, oder?
Ja, voll. Ja.
Also das ist ja auch das, was mir schon gesagt hat. Es gibt regional so krasse Unterschiede. Oft ja von relativ gar nicht weit weg. Also irgendwie in Crailsheim von hier aus gibt es schon wieder ganz andere Sachen. Voll spannend. Genau. Und dann ist es natürlich so, dass es heutzutage natürlich, da Deutschland auch noch Reiseweltmeister ist, ja viel internationale Einflüsse noch gibt. Also ich meine, Baguette ist Standard heutzutage, war ja nie ein deutsches Produkt ursprünglich. Und diese drei Komponente, also die geografische Lage, der Föderalismus und die Aufgeschlossenheit der Verbraucher, habe ich es mal genannt, also sprich, dass man einfach auch offen war, aus anderen Ländern was zu importieren, hat dazu geführt, dass Deutschland so eine spezielle Brotkultur, Brotvielfalt hat.
Mhm. Cool.
Krass, oder?
Absolut. Also Wahnsinn. Ich finde 3200, ich komme da echt noch nicht drauf klar. Überleg mal, in England sind das vielleicht 50. Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, ja.
Oder in andere Länder allgemein, ja. Also 3200, ja. Ist echt eine Menge, ja. Das ist echt viel.
Also zum Thema Brotkultur in andere Länder habe ich auch mal noch ein bisschen recherchiert. Da sage ich nachher auch noch was dazu. Was ich noch spannend fand, was ich auch noch so ein bisschen gelernt habe, auch im Brotsommelierkurs, da gibt es ja auch so diesen Mythos, dass frisches Brot Bauchweh macht. Ja. Das ist gar nicht so, gell? Hast du das gewusst?
Nee.
Es gibt gar keinen wissenschaftlichen Beleg dafür. Man vermutet, dass das aus der Nachkriegszeit kommt, weil man nicht wollte, dass die Kinder so viel Brot essen, weil das war einfach knapp und war wertvoll, und vom frischen Brot isst man halt immer mehr wie vom etwas ältere. Und dann hat sich das, und das ist so eine Sache, so ein Mythos, der hält sich ja bis heute.
Ich habe das bis gerade eben noch gedacht, ja.
Es tut mir leid, wenn ich dich das illusioniert habe.
Nee, ich dachte immer, ich habe einen krassen Bauch, weil ich habe nie Bauch gekriegt.
Krasser Bauch. Okay. So, und dann habe ich noch mir so ein bisschen, Brot hat ja auch so eine krasse Symbolik. Also ich habe mal so ein bisschen zusammentragen, vielleicht fällt dir auch noch mehr ein oder noch was ein. Was Brot für symbolische Verbindungen hat, so, also zum Thema zum Beispiel Abendmahl, ja, also das symbolisiert nicht weniger als den Leib Jesu, also mehr geht fast nicht. Dann ja auch so ein Klassiker, Brot und Salz, wenn jemand irgendwie umzieht oder zur Hochzeit. Dann habe ich noch rausgefunden, das Überreichen von Brot und Salz gilt heute noch in viele Länder als symbolhafte Gabe. Sie steht für den Wunsch nach Gemeinschaft, Wohlstand und Sesshaftigkeit. Zudem soll sie vor dem Teufel, bösem Zauber und Verwünschungen schützen. Dabei steht das Brot als Metapher für das Lebensnotwendige, während das Salz für die nötige Würze und auch die Bewahrung des Lebens steht.
Hm. Auch gut.
Krass, oder?
Ja.
Dann noch ein richtiger cooler Spruch aus dem Arabischen. Bei verschiedenen Völkern spielt der gemeinsame Verzehr der beiden Grundnahrungsmittel bis heute eine große Rolle. Mit wem man Brot und Salz teilt, den behält man als Freund. Im Arabischen heißt es, wer mit dir Brot und Salz aß, der betrügt dich nicht. Cool, oder? Ja. Wünsche öfters Brot und Salz zusammen gegessen. Also
absolut.
Geh davon aus, du betrügst mich nicht.
Auf gar keinen Fall.
Und dann kam mir bei meiner Recherche übrigens, muss ich das an dieser Stelle mal erwähnen, viel von dem, was ich hier so recherchiert habe, habe ich von der Homepage brotexperte.de. Dahinter steht der Bernd Kütscher, der hier auch schon mal zu Gast war. Viel habe ich aus dem Brotsommelier-Kurs und ich finde es einfach so irre spannend, was Brot alles zu bieten hat. Ich habe mal noch mitgebracht Brotzitate. Es gibt unheimlich viele Sprüche zu Brot. Es wird philosophisch jetzt.
Ja, los.
Hau mal raus, oder?
Ja, voll, klar.
Folge 60 wird philosophisch.
Spannend. Ich höre dir voll zu. Wir sind ja auch jetzt im Rentenalter. Mit unserer Folge, ja?
Mit unserer Folge, wir sind jetzt 60, ja. Können wir mal philosophisch werden. Pythagoras hat 570 vor Christus gelebt, hat gesagt, das Universum beginnt mit dem Brot.
Ja.
Wow, das ist erstmal ein guter Einstieg, oder?
Ja.
Dann Martin Luther. Mhm. Brot ist alles, was Not tut für Leib und Leben. Was lachst
du? Ich muss gerade, du kennst nicht zufällig die Känguru-Chroniker von Marc-Uwe Kling. Da ist so, dass die haben irgendwann so ein Thema, dass sie bekannte Zitate nehmen und dann einfach einen anderen Autor drunter schreiben.
Wenn du spontan bist, kannst du dir einen anderen Autor überlegen. Ich sag der Spruch und du sagst der Autor.
Das lass mal. Ich hatte, oh Gott, da kommen wir in Zweifelskirche.
Was ich auch krass finde, Brot war ja früher auch Synonym für überhaupt Lebensmittel.
Ja.
So zum Beispiel im Vater Unser, unser täglich Brot gib uns heute, steht ja für alles, was man im Leben, also für das grundsätzlich, was man einfach braucht. Ja. So krass irgendwie, also das Wort Brot stand früher noch für viel mehr als jetzt nur für Brot. So, das war einfach gleichgesetzt mit Grundnahrungsmittel oder mit einfach so den Bedürfnissen, was man überhaupt im Leben hat. Dann ein richtig cooler Spruch, haben wir vorgenommen, den werde ich ab sofort an unsere Genussabende ans Ende setzen. Eigentlich mein Lieblingsspruch hier. Der Geruch des Brotes ist der Duft aller Düfte. Es ist der Urduft unseres irdischen Lebens, der Duft der Harmonie, des Friedens und der Heimat. Krass, oder?
Da kriege ich gerade ein bisschen Gänsehaut, ja.
Hat ein Nobelpreisträger gesagt.
Mhm. Olaf Scholz. Aber der ist echt ein schöner Spruch. Also wirklich, wirklich toll.
Das ist echt mein Lieblingsspruch zum Thema Brot.
Der ist echt gut, ja.
Dann haben wir von James Andrew Beard, US-amerikanische Kochlegende und Kochbuchautor. Gutes Brot ist das fundamentalste und befriedigendste aller Nahrungsmittel. Zusammen mit frischer Butter ist es das größte Fressen.
Geh sofort mit dir. Hat er recht. Guter Mann.
Ja. Dann von Johann Heinrich Pestalozzi, Pädagoge und Schulreformer aus dem 18. Jahrhundert. Was hat der Mensch von all seinem Wissen, wenn er nicht weiß, wo das Brot herkommt? Auch gut, oder?
Ja, top.
Und dann auch ein cooles Zitat, ein russisches Sprichwort, ohne Brot ist ein Tisch nur ein Brett.
Das finde ich richtig gut.
Top, oder?
Richtig gut, ja.
Und dann habe ich noch was, und das führt uns dann auf das Thema Brotkultur in andere Länder, von Sebastian Vettel, Steffi Graf und Romy Schneider. In der Reihenfolge, ja? Sebastian Vettel, wir alle wissen, es gibt kein gutes Brot auf der Welt, nur bei uns. Relativ platt. Romy Schneider, das Einzige, was ich in Paris wirklich vermisse, ist das deutsche Brot. Steffi Graf, ich vermisse Bäume, die deutsche Küche und einen deutschen Bäcker. Cool, oder?
Cool, ja, sagt alles.
Also Brotkultur ist einfach auch weltweit. Und so geht es einem selber ja auch. Haben wir ja schon öfters gesagt, gell, wenn du irgendwie im Ausland bist, das Erste, was du vermisst, ist ein gescheites Brot.
Ja.
Was ich aber festgestellt habe, und das will ich auf jeden Fall an der Stelle auch noch loswerden, als ich mein Jahr auf Kreta verbracht habe, auch andere Länder haben eine total riese Tradition und Brotkultur. Aber ich glaube, der Unterschied ist, das, was du vorher gesagt hast, die Vielfalt ist nicht so groß wie bei uns. Aber ich denke, Frankreich, Italien, da gibt es mega gute Qualität auch an Brot. Aber halt nicht diese krasse Vielfalt. Ja. Auf Kreta war es zum Beispiel so, dass Brot halt oft eine sehr starke Verbindung zur Religion hatte. Also sehr traditionell, wenn man eine Taufe hatte oder auch Hochzeiten, dann hat jeder irgendwie so ein Brot mitgebracht. Wir haben da oft so Brotebacke mit so einem Stempel drauf, mit so, einfach religiöse Symbole, Heiligen, Darstellungen und so weiter.
Ja, okay.
Das ist bei uns ja nicht mehr ganz so die Verbindung da.
Ja.
Ja, und heute, das haben wir auch schon öfters thematisiert, Brot erfährt eine Renaissance, wieder deutlich mehr Wertschätzung. Das ist doch echt krass, oder?
Das ist eine tolle Entwicklung auf jeden Fall. Also, und man sieht halt auch mal wieder, ey, das ist so ein geiles Produkt, das so eine lange Geschichte hat. Und es wird einfach Zeit, dass man das wieder genau die Wertschätzung gibt, die es verdient hat. Und von dem her finde ich es super, dass man uns so in so einer Renaissance bewegt. Also ich finde das wirklich, wirklich eine wahnsinnig tolle Entwicklung. Und ich kann das nur unterstützen, dass es hoffentlich so weitergeht.
Ich habe mal noch für mich persönlich aufgeschrieben, was mich an Brot so alles fasziniert. Habe es immer so ein bisschen meine Gedanken schweifen lassen und so ein bisschen gesammelt. Also einfach, und da könnte man gar nicht, also ich konnte da gar nicht aufhören mit meiner Liste. Was mich an Brot so fasziniert, so, es ist Grundnahrungsmittel und Genussmittel. Das finde ich auch so cool irgendwie. Es ist irgendwie was ganz Einfaches, aber auch was total, ja, zum Genießen, sag ich mal. Und es besteht halt aus total simple Zutaten. Also Mehl, Wasser, Salz, also simpler geht es ja eigentlich nimmer. Es verbindet Menschen, es verbindet Kulturen. Es hat auch so eine krasse Symbolkraft, haben wir vorher schon gesagt, Stichwort Abendmahl zum Beispiel. Es hat einen Wahnsinnsduft. Mhm. Es hat irgendwie schon auch was Sinnliches, gell?
Ja, na, voll.
Und es öffnet Türen, also mit einem guten Brot kannst du jedem eine Freude machen. So, das ist auch das, was mich am Anfang fasziniert hat, wo ich gemerkt habe, hey, wenn du backst, da hast du irgendwie Wertschätzung. So, das finde ich auch so krass. Die wahnsinnige Tradition, dann finde ich es ja auch so faszinierend zu beobachten, wie es im Ofen aufgeht. Also so dieses Ofenkino ist schon echt mega, gell? Es hat Struktur, es hat Krume, es hat Kruste, es hat Optik, es hat Akustik, es hat Haptik. Im Vergleich zum Wein zum Beispiel, ja, alle schwärmen von Wein. Aber was hat Wein? Wein hat gar nichts. Wein hörst du nicht. Wein kannst du nicht anfassen.
Ja.
So ist doch langweilig.
Oh, sag das mal im Sommelier. Aber ja, du hast ja, recht.
Weißt du, voll bei dir.
Ja, ja, ich bin voll bei dir. Ja, ja.
So, du kannst eine ganze Familie von Brot satt machen. Das ist immer noch, also das günstigste aller Lebensmittel. Ein Laib Brot für 5 €, ganz ehrlich. Ganze Familie satt machen davon. Und jeder hat also Kindheitserinnerungen, finde ich, an Brot. Gell? Also zum Beispiel meine Frau. Die erzählt immer, dass früher die im Holzofen backe und nach dem Backen hat dann die Mutter so Brot von alle 4 Seiten angeschnitten, weil jeder wollte halt irgendwie Riebele,
ja, ja.
Knäusle.
Mhm.
Das sind ja auch so coole Erinnerungen, ja. Irgendwie. Ja.
Ja, und weißt du, was ich zum Beispiel noch eine Kindheitserinnerung habe, wenn wir in den Urlaub fahren, hat meine Mutter immer Brote gemacht. Und das war auch, und das war das Geilste überhaupt, wenn wir in Urlaub gefahren sind und irgendwann hast du gesagt, Mama, ich habe Hunger. Und dann hast du so Butterbrot mit Wurst bekommen und so. Oh, das war immer ein Traum. Zum einen hat es immer das ganze Auto danach gekocht und es war so lecker, auf der Fahrt in Urlaub das Butterbrot zu essen. Das war echt richtig gut und ach Gott, das liebe ich heute noch. Ja.
Stimmt, da fällt mir auch eine Kindheitserinnerung ein. Bei uns gab es früher manchmal, wenn irgendwie Gäste kamen oder auch so irgendwie zu, weiß gar nicht mehr, zu was für Anlässe, gab es belegte Brote.
Mhm.
So, also einfach Schnittchen, ja. Oder wie sagt man da dazu?
Ja.
Und wir haben uns schon als Kinder immer gefragt, warum schmecken die besser, wie wenn man sich beim Vesper oben selber sein Brot schmiert. Also das war immer so mega. Meine Mutter hat dann irgendwie so Platte vorbereitet mit so halbe Brotscheibe, verschiedene Beläge, dann noch ein bisschen Dekor drauf, Tomate, Gurke, Ei, was auch immer. So gerade wenn irgendwie, ja, Gäste da waren so als Abendessen und das hat immer mega geschmeckt.
Ja, ja, bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Ja.
Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Das habe ich gar nicht auf meinem Zettel. Das muss ich dringend mal wieder machen. Das muss ich mal in meiner Familie einführen, belegte Brote.
Ja, voll. Ich komme.
Krass.
Sag Bescheid, wann ich komme, ja.
Also das ist, und Brot ist also vielseitig, weißt du? So.
Ja.
Es gibt auch so vielerlei. Es gibt Baguette, es gibt Vollkornbrot, es gibt mit Körner, es gibt ohne Körner, es gibt saure Brote, es gibt herzhafte Brote, es gibt Toastbrote. Also ich könnte, ja.
Ja.
Was ist dein Lieblingsbrot?
Verdammt, das wollte ich dich gerade fragen. Aber ich bin tatsächlich bei so einem Sadebrot zu Hause. Das ist so mein.
Schon immer oder jetzt gerade aktuell?
Ja, ich finde so Sadebrot ist schon immer cool, weil die so die Mischung haben aus normalem Brot in Anführungszeichen und doch so das Körnige so ein bisschen drin und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz coole Mischung, ja.
Lieblingsbelag?
Ich liebe Salami total. Ich finde wirklich, oder was. Der örtliche Metzger bei uns hat auch so einen Heißrauchschinken, das ist auch was richtig Geiles. Also ich bin da schon eher so der herzhafte Typ so. Das mag ich wahnsinnig. Und was halt auch, frisches Brot mit Butter, da bin ich halt auch sowas von dabei. Das ist halt ein Traum. Ja. Und bei dir?
Ich bin tatsächlich gar nicht so festgelegt, weil ich erinnere mich noch an Michael Rebmann, der hier von der Dorfkäserei Dorwang gesagt hat, es kommt auf die Situation an. Also so ganz so ist es bei mir nicht, aber ich würde auch nicht sagen, ich habe ein Lieblingsbrot. Also ich liebe zum Beispiel tatsächlich auch unser Sadekornbrot, das ist ja Vollkornbrot mit Sade drin. Also das ist eins, wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbrote, aber ich liebe auch einfach ein richtig geiles Knäusle vom frisch backenen Weizenmischbrot zum Beispiel, finde ich auch mega. Lange Zeit war genetztes mein Lieblingsbrot, das hat sich ein bisschen verändert. Also weil ich einfach gerade im Moment, aber das ändert sich auch immer mal wieder, so eine krachende Kruste einfach mega finde. Baguette ist natürlich auch, geht natürlich auch immer. Also ich liebe das auch am Wochenende mal irgendwie ein Baguette von uns, so ein halbgebackenes Baguette fertig zu backen und nur mit Butter zu essen. Mhm. Also da, ja, da meine Ernährung ist schon sehr brotlastig.
Da muss man sich auch echt nicht festlegen bei 3200 Sorten.
Ne? Das würde ich auch sagen.
Da kann man sich auch sein Leben lang immer mal wieder variieren. Das ist völlig in Ordnung.
Nee, also tatsächlich liebe ich das dann auch, wenn wir abends, wenn wir Feierabend machen, rübergehen von der Bäckerei. Und meine Frau hat dann öfters mal so 2-3 halbe Brote, die halt irgendwie liegen geblieben sind, weil jemand ein halbes Brot gekauft hat. Und das liebe ich, wenn dann irgendwie so 2-3 verschiedene Brotsorte im Korb liegen, das finde ich echt richtig cool.
Ja, du, und ich habe auch jetzt absolut Bock zu Feschbrunn heute Abend.
Das wundert mich jetzt nicht.
Also du hast mir so den Mund wässrig gemacht, echt, oh Mann, ich habe echt Hunger jetzt.
Hast du ein gescheites Brot daheim?
Ich gehe schwer davon aus, ja, ich hoffe.
Ich hoffe. Hast du eins backen?
Nee, ich habe am Wochenende, ich bin gerade echt ein bisschen backvoll, das muss ich echt sagen. Ich muss das am Wochenende wieder ändern, aber ja, ich bin dran.
Wie versprochen, werden wir jetzt noch zwei, habe ich noch zwei Abschweifthemen auf der Liste. Und zwar zum einen, der Storch ist wieder da.
Okay.
In Unterwinkheim.
Okay, ich habe schon an Nachwuchs gedacht, aber okay.
Nee, ganz so schlimm ist es nicht.
Okay, der kam jetzt wieder, oder wie?
Ja, heute.
Ach, cool.
Ja, wir machen ja immer die Storchennester, die auch im Buch sind, in der Zeit, wo der Storch da ist. Allerdings haben wir beschlossen, wir warten bis nach Fasching, weil jetzt kommen so die ganze Berliner Sorte. Und heute tatsächlich war der Storch wieder da. Tatsächlich kommt er immer so um den Dreh.
Echt?
Ja, genau. Mhm.
Wo überwintert er?
Ich weiß nicht, wo fliege ich durch? Je nach Afrika, oder?
Echt? Okay. Ja. Aber der ist schon ganz schön früh, oder? Im Februar
kann es ja auch, aber auch echt also kalt sein, ich weiß, ja, ich weiß es deshalb, weil wir haben vor 2 Tagen Hochzeitstag gehabt und ich weiß, dass er immer so um unseren Hochzeitstag rum wiederkommt. Ja. Deswegen war es die letzten Jahre auch schon so, ja. Aber wir waren da auch schon überrascht, dass der so früh da ist, aber inzwischen wissen wir es. Wir sind ja hausintern umgezogen in unserem Büro und ich gucke halt so aus dem Bürofenster und da war der Storch da.
Ach cool.
Storch, ja, Freude und Aufregung in Unterbinkheim.
Wahnsinn, aber echt cool. Ja.
Aber ich finde es so krass, oder? Die fliegt einfach über den Winter nach Afrika und findet wieder zurück. Mhm. Ist doch Hammer, oder?
Ja, ja.
Wie geht sowas? Das finde ich also unerklärlich.
Ja, Wahnsinn, ja. Also Wunderwelt, Natur. Also. Ja,
also es ist wirklich faszinierend sowas. Also da könnte ich gar nicht aus dem Staunen rauskommen bei sowas. Ja. Echt krass. Die findet es einfach wieder.
Ja, vor allem, das ist ja auch immer der gleiche. Ja? Ich habe früher immer gedacht, na, das ist halt irgendein anderer und der sieht da halt ein Nest. Aber nee, das ist ja der gleiche.
Ja, ich glaube schon. Also es gibt jetzt seit 4 oder 5 Jahren gibt es Störche in Unterbinkheim. Einmal kam da noch, also da gab es dann so ein Kampf ums Nest, da kam noch ein anderer, aber sonst ist das schon, also zumindest das gleiche Männle.
Okay.
Die suchen sich aber ab und zu ein neues Weible, also das ist nicht immer dann auch das gleiche Weible, das ist das Spannende.
Also immer im Urlaub sucht man sich eine neue und kommt dann also wieder.
Also der kommt ja auch immer alleine.
Okay.
Und dann dauert es eine Weile und dann kommt das Weible.
Ach, guck hin, ja. Okay, interessant. Krass.
Und letztes Jahr, genau, da gab es, glaube ich, 4 oder 5 Jungstörche dann und das Jahr davor war das dann, da gab es so einen Kampf ums Nest und da sind auch alle Jungstörche gestorben. Ja, also da gab es 4 Stück und die haben wir da, also einen davon habe ich gefunden, es war nicht so cool und da weiß man auch bis heute genau, was das Problem war, ob es da irgendwie auch einen Kampf gab oder so oder ob es wetterbedingt war, da war mal ziemlicher Starkregen, also man weiß es nicht genau, aber da gab es gar keinen Nachwuchs dann in dem Jahr und dann war auch nicht klar, ob sie wieder kommen,
okay.
Weil wenn quasi ein Nistplatz so ein bisschen unerfolgreich war sozusagen, dann ist es wohl oft so, dass sie nicht mehr kommen, aber die werden dann ja auch beringt, das ist ja auch dann echt krass, da kommt ja dann die Storchebeauftragte. Dann wird man da, also vor Corona gab es dann immer ein Storchefest im Ort und dann geht die da mit der Feuerleiter hoch und wenn er die beringt, dann weiß man auch quasi, welche das sind oder genau, das sind die auch echt, also echt krass. Dann Stichwort Holzbackofen, ich habe am Wochenende im Häusler Holzbackofen backen.
In deinem?
Nee, leider nicht.
Okay.
Der steht noch in der Scheune.
Ja.
Nee, wir waren eingeladen bei Freunden, die sich vor Weihnachten einen Holzbackofen in der Garten gestellt haben und ja, wenn man natürlich dann einen Bäcker im Freundeskreis hat, dann liegt die, ja, dann kann man den mal einladen und dann haben wir einfach schön zusammen gegessen mit den Kindern und haben dann, also er wollte Brezeln und Baguette im Holzbackofen machen, also ui, das ist aber gleich die Königsdisziplin. Genau, ich bin ja, was das Backen selber im Holzbackofen angeht, nicht so erfahren noch. Ich habe gesagt, oh ja, okay, wir probieren es, aber wird spannend, genau. Und ja, der Ofen war schon angeheizt, der Teig war auch schon gemacht, bis wir dann kamen. Aber es war dann gar nicht so ohne. Wir haben dann die Baguette geformt, die Brezeln geformt, dann zwischendurch noch Mittagessen mit den Kindern und dann war der Ofen irgendwie schon wieder zu kalt.
Okay.
Dann hat er nochmal nachgeheizt, dann war er eigentlich ein bisschen zu heiß, dann musste man wieder warten, also echt tricky. Die Baguette wurde ganz gut, genau, aber wir haben schon gemerkt, dass auch so ein, ja, so ein Häuslerholzofen, der draußen steht, der verliert dann schon auch Hitze. Also der hat, das hat mich überrascht, der ist dann relativ schnell auch runtergefallen von der Temperatur, bis wir dann Eigeschüsse hatte und so. Und für die Brezeln war er dann eigentlich schon zu kalt, aber die sind noch erstaunlich gut geworden. Also wir haben die bestimmt, ich habe nicht auf die Uhr geguckt genau, aber über 20 Minuten backe, aber die sind noch richtig gut geworden.
Okay.
Der hatte dann auch so komplettes Equipment von Häusler mit der Lauge und mit allem. Ja. Mein Rezept natürlich aus dem Backbuch. Und die ist noch echt erstaunlich gut, oder? Also war, ja, die waren, ja, ich denke, wenn man dann daheim zuerst mal Brezeln backt, so das eine Kind hat dann gesagt irgendwie, boah, die sehen ja aus wie gekauft, so, das war, glaube ich, das größte Kompliment, was man machen kann.
Ja, cool.
Das war echt cool, ja.
Ach, super, okay, cool.
Und auch so die Faszination von Feuer und Backe, das hat einfach auch so, ja, ist auch was Entschleunigendes, Sonntagmittags irgendwie dann im Garten, das war echt cool, hat Spaß gemacht, ja. Und ich habe wieder richtig neue Lust auf meinen Holzofen gekriegt, der im Moment noch nicht steht, weil, ja, weil der Garten noch nicht so weit ist.
Jetzt habe ich auch wieder Lust. Jetzt gehe ich erstmal heim, festspannen und dann plane ich meinen Holzofen endlich mal. Geil.
Gibt es da was Neues bei dir, wann du den holen kannst? Oder?
Nee, du musst ja gerade noch ein bisschen abwarten, weißt, bis man da den Garten jetzt, wo stellen wir den hin, weil das müssen wir jetzt gerade noch ein bisschen planen, aber im Sommer ist das fest eingeplant, ja. Mich graust nur ein bisschen vor dem Tag, den da rauszuholen aus dem Keller, ja, aber gut.
Ich glaube, da bin ich im Urlaub. Es sei denn, jetzt gibt es noch belegte Brote.
Das kriegt man hin.
Das bin ich dabei.
Daran soll es entscheiden.
Dann macht es in meinem Urlaub, wenn ich noch nicht im Urlaub bin.
Ja, das hört sich gut an. Nee, also wie gesagt, planen wir gerade und gut vorbereitet, dass wir das auch sauber rauskriegen und dann holen wir dann in aller Ruhe.
David, wir sehen uns morgen beim Genussabend.
Ja, perfekt.
Der nächste steht an, ich freue mich.
Ja,
mega.
Haben wir noch gar nicht gesagt, wir haben ja verschoben, weil wir haben kürzlich Anteaser, dass er bald ist. Dann
ja, müssen genau.
Wir verschieben, weil... Achtung, Kontakt mit jemand und ja, genau. Deshalb muss man da ein bisschen aufpassen, also von meiner Seite aus. Deshalb haben wir den vorsorglich um 2 Wochen verschoben und jetzt findet er morgen statt.
Und in 2 Wochen findet er erst im ersten Abend mit Käse statt. Ja, und ich freue mich so, dass die so gut angenommen werden. Also die nächsten 2 sind auf jeden Fall ausgebucht, aber es gibt noch Tickets und ja, richtig cool, ich freue mich voll.
Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch auf morgen, das wird mit Sicherheit cool. Unsere Jacke sind da, wir sehen auf jeden Fall richtig cool aus. Sehen
stylisch aus.
Aber Vollgas.
Ja, cool. Ja. Nächste Woche haben wir wieder einen Gast.
Genau.
Alex Siegel von der Siegel Kaffeerösterei.
Yep.
Mit dem wir auch Genussabende machen werden. Von dem ist übrigens auch schon einer ausgebucht von den 2.
Mhm.
Das wird auch richtig interessant.
Ja.
Soll ich schließen mit dem schönen Zitat von vorher?
Auf jeden Fall, ja.
Machen wir es ein bisschen philosophisch heute.
Ja.
Der Geruch des Brotes ist der Duft aller Düfte. Es ist der Urduft unseres irdischen Lebens. Der Duft der Harmonie, des Friedens und der Heimat.
In diesem Sinne, Teig auf.
Bis nächste Woche.